26. Oktober 1952 in New York. Helen betritt ihr Atelier in der 23. Straße.
Friedel, kannst du mir mal kurz helfen?
Ja, ich komme.
Hinter einer großen Trennwand kommt Friedel Jubas hervorgeschlurft. Helen teilt sich das Atelier mit dem 37-jährigen Maler. Er greift nach der großen, schweren Rolle mit weißem Stoff in ihren Händen.
Oh, was ist das denn?
Ich war gerade beim Yachthafen und habe Segel gekauft.
Segel?
Ich will etwas richtig Großes malen. Und das hier ist die größte Leinwand, die ich in New York finden konnte. Segelplane.
Ich mache mir mal Frühstück.
Bist du gerade aufgestanden? Wir haben Mittag. Es ist 2.
Ja, ich war im Cedar. Gestern kam ein Brief von Marilyn. Die Kinder bleiben bei ihr und sie bleibt im Haus.
Oh, Friedel. Und wo bleibst du?
Ich schätze hier, im Atelier.
Helen wirft einen Blick auf Jubas Seite des Ateliers. Zwischen halb bemalten Leinwänden, 2 randvollen Aschenbechern und leeren Konservendosen liegt eine Matratze auf dem Boden. Friedel Jubas ist im Alter von 17 Jahren aus Berlin geflohen. In Amerika wollte er Maler werden. Seitdem schlägt er sich durch, doch gerade durchlebt er seine 2. Scheidung. Jubas teilt sich ein Atelier mit Helen, um Kosten zu sparen.
Ich mach mir mal was zu essen.
Während Jubas hinter der Trennwand verschwindet, beginnt Helen aus dem Segeltuch ein riesiges Stück herauszuschneiden. Dann nimmt sie einige große Plastikeimer und gießt Farbe hinein. Sie verdünnt die Farbe mit Terpentin, bis sie komplett flüssig ist. Fast wie farbiges Wasser.
Was hast du vor?
Ach, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Im Urlaub haben Clem und ich den ganzen Tag nur das Meer und die Berge gemalt. Und diese Landschaft habe ich irgendwie noch in den Armen. Die soll auf die Leinwand.
Helen nimmt einen der Eimer mit der wässrigen Farbe und kniet sich auf die am Boden liegende Leinwand. Dann neigt sie den Eimer und schaut zu, wie die Farbe sich langsam auf der Leinwand ausbreitet.
Helen, hast du die überhaupt grundiert? Die Farbe sickert da einfach durch.
Ja, ich weiß.
Jubas dreht sich kopfschüttelnd weg. Ohne Grundierung, ohne Staffelei, ohne eine echte Leinwand hockt Helen einfach über dem Segeltuch auf dem Boden und kippt Farbe darüber. Helen ist völlig in ihre Arbeit vertieft. Mit Eimern oder Kaffeedosen erzeugt sie kleine Seen aus Farbe. Sie beobachtet, wie Farbe sich gegeneinander drückt. Flüsse entstehen, sich verästeln oder zu neuen Nuancen vereinen. Ein Meer aus Farbe, das langsam ansteigt, allmählich in die Leinwand einsickert und dort schließlich erstarrt. Nach über 3 Stunden steht sie auf und geht ein paar Schritte zurück.
Friedel, ich glaube, ich bin fertig.
Fertig? Dein Leben hätte ich gerne. Dann würde ich meine Leinwände auch nicht grundieren, ein paar Stunden drauf rummalen und dann in meine schicke Wohnung fahren, um Sherry zu trinken und mich der Abendplanung zu widmen.
Jubas schaut auf das Gemälde am Boden und verstummt.
Apropos Abendplanung, ich frag mal Clem, was er heute Abend macht.
Helen lässt Jubas stehen und geht zum Telefon.
Ja?
Hallo Clem. Hast du Lust auf San Remo heute Abend?
Gib mir mal den Hörer. Clem, komm mal hierher. Du musst dir das angucken.
Wenige Minuten später stehen Helen, Jubas und Clement Greenberg vor dem großen Gemälde auf dem Boden.
Was sagst du, Clem? Fantastisch. Helen, hat es schon einen Namen?
Ja, Mountains and Sea. Aber da fehlt noch etwas.
Sie nimmt einen Stift und tut etwas, was sie sonst nie tut. Sie datiert das Bild. Auf den 26. Oktober 1952.
So, jetzt gehen wir erstmal was essen. Worauf habt ihr Lust? Pizza? Chinesisch? Friedel, du kommst mit.
Es ist Ihnen noch nicht bewusst, aber an diesem Oktobernachmittag hat Helen Frankenthaler die Kunstwelt für immer verändert. Sie hat zu einem einzigartigen Stil gefunden, der sie zu einer der größten Künstlerinnen aller Zeiten machen wird.
Mein Name ist Salwa Humsi. Ich bin Journalistin und Moderatorin. Ihr hört Frankenthaler. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter und gebt uns 5 Sterne. Das hier ist Folge 3 von 6. Durchbruch. In der letzten Folge ist Helen in den Underground der Avantgarde abgetaucht, hat die Nächte mit ihren Idolen in heruntergekommenen Bars verbracht und wurde Teil einer legendären Ausstellung. Der 9th Street Show. Sie ist gerade erst 24 Jahre alt, als sie scheinbar aus Versehen eine neue Maltechnik für sich entdeckt. Diese Technik wird die Kunstwelt prägen und den Namen Frankenthaler weltberühmt machen. Doch statt Jubel und Anerkennung erntet Helen auch scharfe Kritik. Ihre erste Schaffenskrise führt sie auf einen anderen Kontinent, wo sie bei den alten Meistern neue Inspiration findet. Und sie wird sich schmerzhaft von einem alten Weggefährten trennen. An einem Oktobernachmittag 1952 malt Helen ein Bild namens Mountains and Sea. Eine abstrakte Landschaft aus Blau, Rot und Grün, mit schwingenden Linien und ganz viel unbehandelter Leinwand dazwischen. Das Bild ist fast 3 Meter breit und über 2 Meter hoch, wirkt aber trotzdem total leicht, fast so, als würde es schweben. Das Besondere ist nicht nur, was sie malt, sondern wie sie es malt. Helen lässt die Farbe, anstatt sie mit einem Pinsel aufzutragen, direkt auf die Leinwand laufen. Das wirkt vielleicht erstmal sehr simpel, aber es ist tatsächlich ein richtiger Tabubruch in der Kunstwelt. Lea Schäfer, Kuratorin im Museum Reinhard Ernst und selbst Malerin.
Helen Frankenthaler ist berühmt geworden für die Entwicklung der sogenannten Soak-and-Stain-Technik, die man vielleicht am besten mit Tränken und Einfärben übersetzen kann. Das meint also, dass sie die unbehandelte, also ungrundierte und unaufgespannte Leinwand auf den Boden legt und dann verdünnte Farbe nimmt und die direkt auf das Gewebe schüttet.
Auf der ungrundierten Leinwand kann die Farbe einsickern und hinterlässt quasi Flecken. Ein bisschen so wie Rotweinflecken auf einer weißen Tischdecke. Daher der Name Soak and Stain.
Dadurch, dass sie eben auf den Geweberollen arbeitet, ist es natürlich auch eine Arbeit auf dem Boden. Das heißt, wir arbeiten nicht mehr an dem Fenster zur Welt, wenn man so will, an dem Bildgeviert, was irgendwie auf der Staffelei steht oder an der Wand gehängt ist, sondern sie ist auf einer Ebene mit dem Gewebe, auf das sie arbeitet.
Helen ist nicht die Erste, die eine Leinwand auf dem Boden legt. Die Idee hat sie von Jackson Pollock, der über seine riesige Leinwand gewirbelt ist und die Farbe darauf getropft oder gespritzt hat.
Wir wissen ja, dass sie total begeistert war von Pollocks Arbeiten. Auch erstmal das Tänzerische, was darin steckt, in diesen Drip Paintings. Dann aber auch die Tatsache, dass sie das Gefühl hatte, wenn man die Bilder anguckt, sie könnten auch noch ewig weitergehen. Und anders als Pollock ist es aber dann eben nicht die Lackfarbe, die sie vom Stock tropfen lässt, sondern sie verflüssigt die Farbe und schüttet sie einfach. Und das muss man sich einmal vorstellen, was das eigentlich heißt.
Oliver Kornhoff, der Direktor des Museums Reinhard Ernst.
Die Vorstellung, dass ein Bild auf einem Bildträger, sprich Farbe, auf einer grundierten Leinwand zu sein hat, hebelt sie völlig aus, indem Farbe und Bildträger eins werden. Das heißt, Abbildendes und Abgebildetes sind plötzlich eins. Ein riesiger Paradigmenwechsel in der Vorstellung von Malerei in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
In der jahrtausendealten Geschichte der Malerei ging es eigentlich immer nur um eines. Ein festgelegtes Motiv, ein Porträt, ein Stillleben oder eine Naturszene mit Farbe und Pinsel auf einem Untergrund aufzutragen. Also meistens eine Leinwand. Sogar in der Steinzeit, 16.000 Jahre vor Christus, wurden bereits Tiere mit einem Pinsel auf Felswände gemalt. Das Prinzip war immer, die Künstlerin oder der Künstler hat volle Kontrolle über das Bild. Jeder Pinselstrich ist bewusst gesetzt, damit am Ende ein klar erkennbares Motiv entsteht. Das nennt man Autorenschaft. Die Künstlerin ist sozusagen die Autorin des Bildes. Und genau dieses uralte Verständnis von Kunst, das stellt Helen einfach mal komplett auf den Kopf.
Und sie bringt das irgendwie zusammen und verzichtet genau darauf, die Farbe konkret zu führen. Sie verzichtet also darauf, sich selbst in die Leinwand einzuschreiben, sondern sie lässt die Farbe los, gibt die Kontrolle darüber ab und macht die Farbe selbst zur aktiven Gestalterin des Bildes. Und das ist nochmal wirklich ein ganz krasser Schritt, der weiter weggeht von Pollock, der natürlich auch nicht mit dem Pinsel sich in die Leinwand einschreibt, aber der trotzdem mit dem Stock und der tropfenden Lackfarbe irgendwie diese Zeichnung auf diesem Bild führt. Bei ihr ist es anders. Sie gibt das ab und nimmt sich dadurch selbst zurück. Und das ist eine Form von Freiheit, die, glaube ich, vor allem bei ihr so zu finden ist und die mich sehr bewegt.
Nicht mehr die Künstlerin allein malt das Bild, sondern die Farbe fließt ein Stück weit, wie sie will. Die Farbe malt quasi mit, wird zur Komplizin. Aber es ist nicht so, als würde die Künstlerin keine Entscheidungen mehr treffen. Welche Farbtöne werden wie angemischt? Wo wird geschüttet und wo bleibt das Bild zum Beispiel leer? Und vielleicht die schwierigste Entscheidung, wann ist das Bild fertig? Lea Schäfer.
Das ist auch so eine Grundfrage. Zu entscheiden, wann das Bild fertig ist, ist, glaube ich, eine der schwierigsten, weil das ja auch impliziert, dass man rechtzeitig aufhört. Also es gibt ganz tolle Bilder, die entstehen. Es gibt aber auch viele mittelmäßige und schlechte Bilder. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass man manchmal eben nicht rechtzeitig aufhört. Also da kommt wieder die Bedeutung des Schauens ins Spiel, dass man, auch wenn man in diesem Prozess drin ist, der ja schon manchmal wie so ein Rauschzustand sein kann, dann aber trotzdem nochmal zurücktritt und ganz genau analysiert, okay, wo steht denn jetzt das Bild? Geht es so in die richtige Richtung? Was fehlt noch? Was ist vielleicht schon zu viel?
Mountains and Sea ist ein radikaler Richtungswechsel. Katie Hassel, die Autorin des Buches The Story of Art Without Man, die ihr schon aus der letzten Folge kennt.
And I love it, this idea that she also said, you know, that removing her canvas from the easel and placing it on the floor was, in her words, an act of dishonoring everything that painting had been about.
Ich liebe diese Idee, dass sie ihre Leinwand von der Staffelei nahm und auf den Boden legte, was in ihren Worten eine Entehrung all dessen war, was Malerei ausgemacht hatte, unter der Annahme, dass man alles besser wusste. Sie zeigte uns etwas, das niemand zuvor gesehen hatte. Sie ging an einen Ort, an dem niemand zuvor gewesen war, und brachte dieses Gemälde hervor. Was ist ein Berg? Wie stellt man das Meer dar? Sie hat damit wirklich die Kunst verändert.
Helen legt mit ihrer neu entdeckten Soak-and-Stain-Technik los, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Sie und ihr Ateliermitbewohner Friedel Jubas sind so angefixt, dass innerhalb weniger Wochen haufenweise Bilder entstehen. Helen kommt kaum hinterher. So viele Ideen, die raus müssen. Sie schreibt:
Manchmal sehe ich nachts ein ganzes Gemälde vor mir und versuche es am nächsten Tag direkt runterzumalen. Manchmal komme ich auch ins Atelier mit einem Gefühl in meinem Kopf, meinem Geist, meinem Herzen, meinen Armen, alles synchronisiert, sodass ich exakt weiß, was ich auf die Leinwand schütten will, was ich heute machen will.
Sie bereitet sich fieberhaft auf eine große Solo-Ausstellung in der Tibor de Nage Gallery vor. Ein enormer Durchbruch für sie. Die meisten Malerinnen und Maler der New York School hatten in ihrem ganzen Leben nicht eine Solo-Show. Sie ist erst 24 und es ist bereits ihre zweite. Auch wenn sie das ganz schön unter Druck setzt, ist sie sowas von bereit, ihren Durchbruch der Welt zu zeigen. Aber die Geschichte zeigt es immer wieder. Revolutionäre Durchbrüche haben es eigentlich immer schwer und stoßen in den meisten Fällen erstmal auf Ablehnung. Im Januar 1953 findet die Frankenthaler Ausstellung in der Tibor de Nage Gallery statt. Ihr Bild Mountains and Sea, was heute unbezahlbar ist, hätte man damals einfach für $100 kaufen können. Es ist also ein richtiger Schnapper. Aber keiner will das Bild haben. Die Kritiken zur Ausstellung sind katastrophal. Sie reichen von verständnislosem Achselzucken bis hin zu offener Feindseligkeit. Das Kunstmagazin Art News schreibt: Luftigkeit und glücklicher Zufall sind nicht genug für ein Bild. Frankenthaler scheint nicht wirklich in ihre Kunst involviert zu sein. Die New York Times nennt die Bilder süß und ambitioniert, ein Strauß netter Harmonien. Und ein Kritiker fragt sogar, warum man denn einen alten, vollgesogenen Farbschwamm aus dem Atelier auf eine 2-Meter-Leinwand vergrößern sollte. Helen erinnert sich in einem Brief:
Jemand hat vor Wut das Bild beschädigt. Einige Leute sahen es als einen vergrößerten alten Waschlappen. Etwas, an dem man seine Pinsel abwischt. Nicht etwas, das man einrahmt.
Dass die KritikerInnen ihre Bilder nicht mögen, überrascht Helen nicht. Die Bilder der New York School werden in den großen Medien nämlich regelmäßig zerrissen. Was Helen viel tiefer trifft, ist die Reaktion ihrer Freundinnen und Kollegen. Helens Stil ist auch für sie so neu, dass die meisten nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Gerade weil die Bilder nicht expressiv und wild sind, also so wie der abstrakte Expressionismus bisher immer sein wollte, sondern eher schwebend und leicht, wie Helen ihn sich wünscht. Die meisten in der Szene schweigen einfach. Es gibt keine harten Reaktionen, keine Konfrontationen, keine nächtlichen Diskussionen in der Cedar Bar. Nichts. Helen trifft das hart. Sie wünscht sich diesen Austausch so sehr. Von ihm hat sie nicht nur persönlich gezehrt, sondern auch ihren eigenen künstlerischen Ausdruck entwickelt. Stattdessen redet man jetzt mehr über sie als mit ihr. Ihre Freundin Grace Hartigan schreibt in ihrem Tagebuch, dass sie die Werke substanzlos und uninvolviert findet. Sie habe bisher wirklich gedacht, dass Helen talentiert sei. Aber diese Ausstellung lässt sie daran jetzt ernsthaft zweifeln. Warum werden ihre Bilder so stark abgelehnt? Die breite Öffentlichkeit weiß nicht, was sie in den Gemälden überhaupt sehen soll. Und die Kunstszene, die es meint zu wissen, wird enttäuscht. Sie hat sich an den harten und maskulinen Abstraktionismus bereits gewöhnt. Elizabeth Smith, Executive Direktorin der Helen Frankenthaler Foundation.
Helen Frankenthaler was subject to criticism.
Helen Frankenthaler war im Laufe ihrer Karriere und selbst als junge Künstlerin in den 1950er Jahren Kritik ausgesetzt. Einige schrieben über ihre Arbeiten, dass sie zu dekorativ seien und nicht ernst oder tief genug. Und das war etwas, das sie wirklich störte. Das machte sie sehr wütend. Ihre Arbeiten waren weit entfernt davon, nur dekorativ zu sein. Ja, sie beschäftigte sich mit formalen Problemen, mit Fragen der Komposition, der Farben, der Beziehungen. Aber ihre Arbeiten waren von sich aus dynamisch und explorativ.
Jahre später wird Grace Hartigan einen flapsigen, aber wirklich vielsagenden Kommentar von sich geben. Sie hätte damals einfach das Gefühl gehabt, Helen hätte ihre Bilder mal kurz zwischen Cocktail und Dinner gemalt. Eine Anspielung auf Helens Herkunft aus der Upper Class. Aber auch Teil einer tiefer liegenden Diskussion in der Kunstwelt. Kann tiefsinnige Kunst nur aus Schmerz und Leid entstehen? Viele befreundete Künstlerinnen und Künstler, unter anderem Grace Hartigan und Larry Rivers, sind dieser Auffassung. Gute Kunst braucht immer einen Struggle. Grace Hartigan zum Beispiel ist jahrelang bitterarm, ernährt sich nur von Haferflocken und trägt mehrere Winterjacken übereinander, um in ihrem unbeheizten Atelier dunkle, fast gewaltsame Bilder zu produzieren. Oder Jackson Pollock. Er kämpft sein ganzes Leben lang mit einer schweren Alkoholsucht. Nüchtern ist er ein introvertierter, fast ängstlicher Typ. Sobald er trinkt, wird er als schmerzerfülltes Tier beschrieben, das heulend durch die Straßen zieht und randaliert. Seine Kunst produziert er in Anfällen zwischen Genie und Wahnsinn. Bei Grace Hartigan und Jackson Pollock ist genau dieser innere Kampf für das Publikum auf der äußeren Leinwand sichtbar. Helen dagegen ist eine ganz andere Künstlerin. Ihr Soak and Stain ist weniger ein Kampf und mehr ein Fließen lassen. Auch Helen malt nicht jeden Tag ein Meisterwerk. Sie produziert unzählige Bilder, die ihr nicht gefallen und die sie anschließend zerstört. Lea Schäfer, die Kuratorin des Museum Reinhard Ernst.
Die Frage ist ja auch, wie definiert man ein gutes Bild? Muss man für ein gutes Bild 8 Stunden mal 5 Tage dran sitzen, damit es ein Wochenwerk ist, im Sinne von jetzt ist es fertig gemalt? Oder ist es nicht gerade die Leistung zu sehen, ich habe jetzt hier was gemacht, ich habe 4 Entscheidungen getroffen, die waren alle gut, ich muss jetzt unbedingt aufhören. Das ist ja auch eine Form von Qualität, die man anerkennen kann.
Eine weitere Kritik an Helens Werken ist ihre Farbauswahl. Während die anderen der New York School meist mit schweren oder aggressiven Farben arbeiten, nutzt sie helle, ja oft fröhliche Farben. Etwas, das ihr das Vorurteil einbringt, feminin zu malen. Katie Hessel.
Being too feminine. I mean, what does that even mean? Is this, should that be something that's steeped in negativity or should that be something that's charged with power?
Ihre Arbeit als zu feminin zu bezeichnen. Ich meine, was soll das überhaupt heißen? Soll das etwas sein, das negativ ist oder etwas, das kraftvoll ist? Ich meine, dann könnte man argumentieren, dass die Natur an sich, dass Landschaften feminin sind. Frankenthalers Arbeit ist so sehr mit Wasser und Landschaft und diesen fließenden Formen und Linien verbunden. Und sie sind allgegenwärtig in unserer Welt. Ich stimme dem Argument überhaupt nicht zu, dass man einen Struggle haben muss, um eine Künstlerin zu sein. Ich denke, das ist Schwachsinn. Und wir sollten nicht ausschließen, dass Frankenthaler nicht auch gestruggelt hat. Nur als Frau in dieser Zeit hat sie so viel durchgemacht. Sie mag in einem privilegierten Umfeld aufgewachsen sein, aber das nimmt ihr nicht den Struggle auf so viele andere Arten.
Helens Bilder sind aber genau deswegen mutig, weil sie sich traut, eher leicht anmutende Bilder mit hellen Farben auszustellen. Elizabeth Smith, Executive Direktorin der Helen Frankenthaler Foundation.
And she actually was something of a rule breaker.
Sie war tatsächlich eine Regelbrecherin und Pionierin. Gerade weil sie keine Angst hatte, vermeintlich feminine Farben zu verwenden. Zum Beispiel Pink oder Gelb oder Pastellfarben, gemeinsam mit tiefen, dunklen Farben. Sie mischte das alles auf eine Weise, die wirklich einzigartig aus ihrer eigenen Stimme kam. Als Frau, als Kind ihrer Zeit und ihrer Umgebung, aber auch als jemand, der Kunst immer weiter entdecken wollte.
1953 sehen die Menschen das noch anders. Und gerade als sie in ihre erste tiefe künstlerische Krise fällt, bahnt sich in diesem Jahr noch eine weitaus persönlichere Katastrophe an. Kurz nach ihrer Ausstellungseröffnung verschlechtert sich der Gesundheitszustand ihrer Mutter extrem. Martha Frankenthaler leidet unter Parkinson, eine damals noch unbehandelbare Krankheit. Helen besucht ihre Mutter häufig und begleitet sie ins Krankenhaus. Der Prozess erinnert sie an den frühen und schmerzhaften Verlust ihres Vaters. Denn auch Marthas Bewegungsfreiheit und Eigenständigkeit verschlechtern sich unaufhaltsam schnell. Helen schreibt:
Sie ist in vielerlei Hinsicht eine sehr hilflose, hoffnungslose Frau. Die ganze Situation ist deprimierend und schwer zu bewältigen.
Von ihrem Lebenspartner Clem wird sie in dieser schweren Zeit kaum unterstützt. Greenberg ist mit sich selbst beschäftigt. Er wird immer neurotischer, ist von Selbstzweifeln zerfressen und übt mehr und mehr Kontrolle über Helen aus. Die beiden stecken bald fest in einer nervenaufreibenden On-Off-Beziehung. Parallel dazu verändert sich Clems Status in der Kunstwelt. Lange haben alle zu ihm, dem genialen Kritiker, aufgeschaut. Aber für viele Künstlerinnen und Künstler der zweiten Generation ist aus Papst Clem ein richtiger Tyrann geworden. Mary Gabriel.
Now we're probably about 15 years into his writing. And at this point, Clem began to believe his own propaganda.
Da schrieb er schon seit etwa 15 Jahren. Und zu diesem Zeitpunkt begann Clem, seine eigene Propaganda zu glauben. Dass er der König war. Dass er nicht nur diktieren konnte, was andere über Kunst fühlten, sondern dass er tatsächlich dachte, dass auch die Künstlerinnen und Künstler auf das hören sollten, was er zu sagen hatte. Dass sie tun sollten, was er sagte. Das war der Moment, in dem die Arroganz von Clem Greenberg, die berühmte Arroganz, wirklich zerstörerisch wurde.
Die zweite Generation will sich ihm nicht mehr unterordnen. Sie rebellieren gegen Greenberg. Auch deshalb, weil er sich immer häufiger abfällig gegenüber Frauen äußert.
In a meeting, in an evening out with Helen, Grace, Lee Krasner.
Bei einem Abend mit Helen, Grace, Lee Krasner, einer Gruppe von Frauen und Männern zusammen, hatte Clem die Dreistigkeit und vielleicht die Blindheit, zu sagen, dass es nie eine große Künstlerin geben würde. Und das, obwohl er mit Frauen zusammensaß, die keine großen Künstlerinnen werden würden, sondern bereits welche waren.
Clem verliert komplett den Halt und zerstreitet sich mit fast allen seinen alten Weggefährten. Grace Hartigans Bilder findet er furchtbar. Jackson Pollock erklärt er für künstlerisch tot. Mit seinem Verhalten isoliert sich Greenberg von allen. Helen hält weiter zu ihm und wird damit auch isoliert. Sie fühlt sich im Cedar nicht mehr wohl, zieht sich aus der Szene zurück. Ihre Clique, die Tibor Five, bricht auseinander.
Tensions started to increase.
Von da an wuchsen die Spannungen zwischen Helen und ihren engsten Freundinnen und Freunden der zweiten Generation, vor allem Grace Hartigan. Die zweite Generation war bis dahin eine so enge Gruppe und so füreinander da, diese Einmischung von Clem ruinierte das alles. Helen verließ die Tibor de Nash Galerie und verließ diese Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Familie gewesen war, die ihr sogar näher waren als ihre tatsächliche Familie.
Nach 3 Jahren in ihrer Kunstfamilie, wie Helen sie nennt, fühlt sie sich plötzlich allein, persönlich isoliert und künstlerisch missverstanden. Und das, obwohl sie gerade ihren Durchbruch hat. Vielleicht auch gerade deswegen. Helen rutscht in eine depressive Phase. Schon seit ihrer Kindheit kämpft sie immer wieder mit Depressionen. Sie geht seit Jahren regelmäßig zur Therapie und obwohl sie diese Sitzungen immer sehr geschätzt hat, empfindet sie diese mittlerweile als langweilig. Nach 3 wilden Jahren in der Avantgarde-Szene mit vielen Partys und kaum Pausen beginnt Helen zum ersten Mal an sich selbst zu zweifeln. War es wirklich richtig, alle Konventionen hinter sich zu lassen und Malerin zu werden? Macht sie überhaupt Kunst, die etwas bedeutet? Oder ist sie in ein paar Jahren eh egal und vergessen? Wird sich überhaupt je jemand für abstrakte Kunst interessieren? Oder ist die New York School am Ende nur ein Hype, der bald verpufft? Helen schreibt dazu in einem Brief:
Nichts ist mir mehr wichtig. Ich nehme mein Leben nicht sehr ernst, kümmere mich nicht genug. Ich habe das Gefühl, dass ich ganz kurz davor bin, wichtige Entscheidungen zu treffen. Aber das Schwere ist, sie wirklich zu treffen. Es ist eine Frage von Untergehen oder Schwimmen geworden. Und meine Depressionen verstärken das Gefühl des Untergehens.
Um nicht unterzugehen, muss sie weg. Weg aus New York, weg von Clem, weg von der abstrakten Kunst.
Juli 1953. Die MS Constitution gleitet durch den Atlantik. Ein luxuriöses Schiff, 2 Fußballfelder lang, glanzvoll, elegant. An Deck steht eine Frau allein am Geländer und blickt hinaus in die Weite. Links und rechts von ihr ragen die 3 massiven Schornsteine in den Himmel. Helen Frankenthaler, 24 Jahre alt, alleinreisend, ohne Mann, ohne Kinder. Dafür mit unzähligen Fragen im Kopf, die sie zu dieser Flucht aus New York bewogen haben.
6 Tage nur Wasser. 6 Tage nur ich.
Sie schließt die Augen. Die kalte Meeresluft auf der Haut, das sanfte Schwanken des Schiffes, das monotone Rauschen der Wellen, ein Rhythmus, der ihre Gedanken ordnet. Sie denkt zurück an die letzten Monate. Die Cedar Bar. Stimmen voller Eifer und Ego. Clem, inzwischen abgehoben und unnahbar, verliert sich immer mehr in seinen Theorien. Helen war eine von wenigen Frauen in der Szene. Aber das spielte keine Rolle mehr. Sie spürte es in den Blicken der Männer. Ist sie doch schon eine Rivalin? Ihre Freundin Grace wendet sich immer mehr von ihr ab. Vielleicht ein Missverständnis, vielleicht ein Verrat. Vielleicht beides.
Verzeihung, Madam. Geht es Ihnen gut?
Oh, natürlich. Vielen Dank.
An freundlichen Worten hat es in den letzten Wochen gefehlt. Die Kritiken an ihrer letzten Ausstellung hämmern nach. Sie wusste, dass die Presse ihr nicht wohlgesonnen war, aber das Schweigen ihrer Kollegen schmerzte mehr. Und dann die Last ihrer persönlichen Kämpfe. Ihre Mutter, die immer kränker wird, die Therapiesitzungen, die keinen Trost mehr spenden, das Gefühl, in die Bedeutungslosigkeit zu treiben. Entscheidungen stehen an, über ihre Karriere, über ihre Beziehung zu Clem, über ihr eigenes Leben. Die alten Meister in Madrid. Rubens, Tizian. Farben, die lodern, Linien, die sich auflösen. Helen will nicht fliehen, sie will sehen. Neu sehen.
Im Sommer 1953 steht Helen vor dem Prado in Madrid. Die Straße, die zum berühmten Museum führt, ist rot-gelb geschmückt. Es ist heiß und drückend. Helen will Inspiration finden, nicht im hektischen New York, sondern in den kühlen Mauern, umgeben von den alten Meistern, die sie liebt. Tizian, Velázquez und Rubens.
Helen, I think of all of the American-born artists, I think she was actually the most European.
Helen war von allen amerikanischen Künstlern der zweiten Generation tatsächlich die europäischste. Ihr Zufluchtsort war Europa. Die Kunstschaffenden ihrer Generation blickten alle auf New York. Das war das, was existierte. Dort wollten sie sein. Aber Helen war wirklich ein Kind Europas und ein Kind der Kunstgeschichte. Und so ging sie immer wieder zurück, um dort Inspiration zu sammeln.
Sie liebt es, sich in den alten Gemälden zu verlieren. Vor allem Peter Paul Rubens verehrt sie. Für Helen ist er der größte Maler aller Zeiten. Engel, Götter, königlicher Prunk. Seine Bildwelten sind für Helen erfrischendes Kontrastprogramm zur abstrakten Welt der New York School. Doch Helen studiert nicht nur die alten Meister.
And all the while, in this really gregarious way she had.
Und auf diese wirklich soziale Art, die sie hatte, gönnte sie sich das Beste, was die alte Kunstwelt zu bieten hatte, und den größten Spaß, den die neue Kunstwelt zu bieten hatte. Sie verbrachte ihre Tage in Museen und ihre Nächte beim Tanzen und Champagner trinken. Das war das Leben von Helen Frankenthaler.
Diese 2 Monate weit weg, irgendwo im fremden Europa, geben ihr die Kraft und den Mut für den Weg zurück nach Hause. Zurück in New York möchte Helen jetzt endlich ihr Leben neu ordnen. Die Begegnung mit der Kunst der alten Meister hat sie bestärkt. Helen ist überzeugt, Soak and Stain ist genau der richtige Weg. Eine innere Sicherheit, die sie sich zurückerobert hat und mit der sie jetzt bereit ist, sich gegen die öffentliche Kritik zu stellen.
Ich bin richtig nervös, endlich wieder arbeiten zu können. Ich kann es kaum erwarten. Es ist mir egal, wer die Bilder sieht und was die Leute über sie sagen. Ich weiß, was meine Bilder können. Das ist genug Publikum für mich.
Im März 1953 macht Helen Nägel mit Köpfen. Sie zieht aus dem kreativen Downtown zurück nach Uptown in ihr altes Viertel. Das neue Apartment liegt an der West End Avenue, westlich vom Central Park, mit Blick auf den Hudson River. Hier hofft sie, endlich zur Ruhe zu kommen und sich wieder ganz aufs Malen konzentrieren zu können. Auch an ihrer Beziehung mit Clem möchte sie arbeiten. Seit ihrer Rückkehr aus Europa sehen sie sich fast täglich, gehen Pasta essen und ins Kino. Langsam fühlt sich Helen wieder sicher und ausgeglichen. Bis am 23. April 1954 die Nachricht kommt, die alles aus dem Gleichgewicht bringt. Ihre Mutter, Martha Frankenthaler, hat sich das Leben genommen. Die lebenslustige und extrovertierte Frau hat durch die Krankheit ihren Lebenswillen verloren. Sie springt vom Balkon ihres Apartments im 14. Stock. Dieser Schock bringt Helens neu wiedergefundene Stärke ins Wanken. Um irgendwie damit klarzukommen, sucht sie Halt bei Clem.
When Clem met her for dinner, rather than comfort her, his response to her mother's death was, well, I never really liked her anyway.
Als Clem sie zum Abendessen traf, tröstete er sie nicht. Stattdessen war seine Antwort auf den Tod ihrer Mutter, naja, ich mochte sie sowieso nie. Und das war der Moment, in dem Helen erkannte, wer Clement Greenberg war und welchen schlechten Einfluss er auf sie hatte. Sie respektierte ihn als Intellektuellen, aber das war das Ende ihrer Beziehung.
In diesem sensiblen Moment trifft sie Clement Greenbergs Kaltherzigkeit wie ein Schlag ins Gesicht.
What finally caused her to break with Clem?
Was sie schließlich dazu brachte, sich von Clem zu trennen, war die Respektlosigkeit und die Verachtung, die er ihrer Mutter gegenüber zeigte. Und das war auch Teil seiner Frauenfeindlichkeit. Helens Mutter hatte Clem nie als den richtigen Mann für Helen akzeptiert. Möglicherweise zu Recht.
Für Helen ist das der Schlussstrich. Greenbergs toxischer Einfluss ist für sie mittlerweile eindeutig und einfach zu viel. Sie will ihr Leben nicht länger mit diesem Mann teilen.
Oktober 1955 in New York. In einem großen Apartment im East Village. Helen gibt eine Party für Paul Feeley. Er ist einer ihrer ehemaligen Lehrer aus Bennington und hat gerade eine Ausstellung in der Stadt. Helen ist bekannt dafür, eine fantastische Gastgeberin zu sein. Alles ist perfekt und die Gäste genießen den Abend. Alle bis auf einen. Ihr Ex-Freund Clement Greenberg steht in der Küche und beobachtet das Treiben mit ernster Miene, während er einen Sekt öffnet. Einige Gäste sitzen in Sesseln, trinken und rauchen, andere tanzen. Aber Clems Blick klebt an Helen. Mit ihren schulterlangen, welligen Haaren ist sie eine strahlende Erscheinung. Wie sie da direkt neben dem Plattenspieler steht und ein Cocktailglas in der Hand hält. Und Greenberg kann nicht ignorieren, dass neben ihr ein neuer Mann steht.
Na, Clem? John.
John Myers ist der Besitzer der Galerie Tibor Denage. Er ist groß, blond, gut aussehend und bekannt dafür zu tratschen oder selbst der Inhalt von Tratsch zu sein. Myers folgt Clems starrem Blick und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen.
Ah, Helens neuer Freund? Kennt ihr euch schon?
Nein.
Nun, das ist Howard Sackler, ein sehr erfolgreicher Drehbuchautor und Poet. Er hat gerade ein Drehbuch geschrieben mit diesem neuen Regisseur, Stanley Kubrick, wie heißt er noch?
Stanley Kubrick?
Genau der. Was meinst du, wie alt dieser Sackler ist? Ach, diese Haare, er ist echt gut gebaut. Aber höchstens Mitte 30, oder?
Clem geht nicht darauf ein, sondern sieht zu, wie Helen zum Plattenspieler geht. Ihre Lieblingsplatte. Sie haben früher oft dazu getanzt. Sie nimmt den jungen Drehbuchautor an die Hand und beginnt sich elegant zu bewegen. Während das tanzende Paar immer mehr Blicke auf sich zieht, verkrampft Greenbergs Kiefer.
Süß, die beiden. Weißt du, was Helen mir erzählt hat? Nein. Sie hat gesagt, I am madly in love.
Der fast 2 Meter große Myers sackt zu Boden. Doch bevor irgendwer reagieren kann, stapft Greenberg durch den ganzen Raum. Er steuert direkt auf Helen zu.
Diesen Typen liebst du?
Vor den Augen der versammelten Gesellschaft ohrfeigt Clem die Gastgeberin. Noch bevor jemand etwas sagen kann, dreht Clem sich um und geht auf ihren neuen Freund los. Doch gegen den sportlichen Sadler hat er keine Chance.
Clem ist verrückt geworden. Schafft ihn hier raus!
Greenberg türmt. Helen hält sich die Wange und blickt ihm hinterher. Noch nie hat sie jemand geschlagen. Noch nie hat sie jemand vor den Blicken aller so gedemütigt. Nie wieder möchte sie etwas mit Clement Greenberg zu tun haben. Sie muss sich endgültig von diesem Mann lösen.
Now that was something that in those days, you know, sadly, wasn't all that unusual for men.
Das war etwas, das damals leider nicht allzu ungewöhnlich für Männer war. Ich meine, selbst die Filmhelden wie Humphrey Bogart schlugen Frauen auf der Leinwand. Es war einfach etwas, das kulturell, ich bin schockiert, das überhaupt zu sagen, aber etwas, das nicht als inakzeptabel angesehen wurde. Für die Frau war es eine Demütigung, aber den Männern wurde dafür nicht wirklich die Schuld gegeben. Aber nicht, wenn es um Helen Frankenthaler ging. Es gab keinen Mann auf der Welt, der ihr das antun konnte und damit durchkam. Also kamen all ihre Freunde zusammen, um sie zu unterstützen. Und Clem war draußen aus dieser Welt.
Helen muss unbedingt wieder zu sich finden, ihre Schaffenskrise, ihre depressiven Phasen überwinden und den Tod ihrer Mutter verarbeiten. Und zwar allein, ohne Clement Greenberg. Aber sich von diesem immer noch sehr einflussreichen Mann zu lösen, ist alles andere als leicht. Das war Folge 3 von Frankenthaler. Mein Name ist Salwa Humsi. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter und gebt uns 5 Sterne. Frankenthaler ist eine Produktion von Studio J und dem Museum Reinhard Ernst 2025. Executive ProducerInnen für das Museum Reinhard Ernst: Katrin Grün, Ines Gutierrez. Für Studio J: Executive Producer Janis Gebhardt. Producerin Helene Feldmeier. Autoren Kilian Mazurek, Janis Gebhardt. Sprachregie Friederike Wigger. Supervising Sound Designer Sufian Auda, Florian Balmer. Sound Designer Fanny Huder, Karl Hangschlitt. Produktionsassistenz Alexander Hemsen. Mix und Master Fabian Klinke. Mitarbeit Philippa Halder. Social Media Redaktion Vanessa Neumann, Axinia Dorn. Wenn ihr Kunst nicht nur anschauen, sondern wirklich erleben wollt, mit all ihren Geschichten, Überraschungen und kleinen Irritationen, dann hört mal rein in Kunstsnack, den Podcast der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Moderiert wird er von Kunstkomedian Jakob Schwertfeger und er schafft es, Kunst nicht nur verständlich, sondern echt unterhaltsam zu erzählen. In gerade mal rund 5 Minuten pro Folge nimmt er euch mit auf überraschende Streifzüge durch 8 Jahrhunderte Kunstgeschichte aus der Sammlung der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Da geht's dann zum Beispiel um Star Wars Vibes bei Laszlo Moholy Nagy, wie sich Katharine Treu als Selfmade-Künstlerin im Barock behauptet hat. Warum ein Selbstporträt Rembrandts aus der Kunsthallensammlung einen großen Auftritt in einem Hollywood-Film mit George Clooney hatte oder warum ein Bild von Paula Modersohn-Becker an einen Biomarkt erinnert. Der Kunstsnack serviert kurze Facts, leicht bekömmlich, smart, charmant, überraschend und perfekt für zwischendurch. Kunsthallen-Podcast Kunstsnack findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Den Link gibt's in den Shownotes.